Abschiebung und Abschottung. Seit der Häufung der brutalen Anschläge in Deutschland ist die öffentliche Diskussion über Kriminalität, auch bei uns, immer mehr mit dem Thema Migration verschmolzen. Das allgemeine Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung steht mit den fast sich im Wochentakt ablösenden Meldungen von neuen Anschlägen in Deutschland, auch bei uns, auf dem Prüfstand. Häufig unter Verdacht stehen junge Männer, Asylsuchend, Heimatland Syrien oder Afghanistan. Gemäss Angaben von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe leben aktuell rund 28'000 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit in der Schweiz. Und über afghanische Staatsangehörige weiss man, dass sie 2024 mit über 8'500 Gesuchen erneut das wichtigste Herkunftsland von Asylsuchenden gewesen sind. Eine Mischung für eine aufgeheizte Stimmung auch bei uns, die nicht nur in der Politik, sondern zunehmend auch in einer breiteren Bevölkerung Begrenzung der Zuwanderung ein immer wichtigeres Thema wird. Wie steht es um die Sicherheitslage in der Schweiz? Und gibt es eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Zahlen? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlich willkommen, Dirk Beyer, Kriminologe an der Universität Zürich und Leiter vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Herr Beyer, wir haben an dieser Stelle nach der Silvesterkrawall in Deutschland im Januar 2023 und dann ziemlich genau vor einem Jahr nach dieser brutalen Messerattacke auf ein Mitglied von einer jüdischen Gemeinschaft mitten in der Stadt Zürich miteinander diskutiert und sie haben beide mal gesagt, ja, aber die Sicherheitslage in der Schweiz ist gut. Gilt der Satz noch?
Der gilt definitiv noch. In zwei Wochen werden die Kriminalstatistiken erscheinen. Von der weiß ich noch nicht, was wird die 2024er Zahlen bereithalten. Aber wir müssen nicht immer von einem Jahr zum anderen denken. Wenn wir die letzten 10, 15 Jahre betrachten, gibt es grundsätzlich eine positive Richtung in der Kriminalität, manchmal unterbrochen, beispielsweise Eigentumskriminalität, Einbrüche steigen, Gewaltkriminalität, das, was uns am meisten besorgt, ist im Übrigen nur ein ganz kleiner Teil der Kriminalität, aber die ist eher konstant. Also es gibt wirklich keinen Grund zur Panikmache.
Sie sagen, wir sollen nicht nur von einem zum anderen Jahr denken. Wenn wir jetzt die letzten paar Monate anschauen, geopolitisch hat sich die Lage sehr massiv verändert, mehr als vielleicht in den letzten 10 Jahren. Und das hat doch Auswirkungen, vielleicht auch verzögert, aber auch auf die Situation in der Schweiz.
In jedem Fall hat das Auswirkungen darüber, wie die Menschen über Kriminalität denken. Es hat Auswirkungen auf ihre Furcht, ihr Sicherheitsgefühl. Und das leidet zurzeit. Und das leidet aber jetzt nicht unbedingt durch Vorfälle hier in der Schweiz, sondern ich meine, da gibt es jetzt in kurzer Schlagzahl, wir hatten Magdeburg, Aschaffenburg, München und das ist nah, das ist ja, Deutschland ist nah, die Personengruppen, die das begangen haben, die haben wir auch in der Schweiz und dann werden aber, finde ich, Beziehungen oder Verbindungen hergestellt, die es eigentlich nicht gibt. Also München ist nicht die Schweiz, Magdeburg ist nicht die Schweiz. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dazu zu sagen, grundsätzlich, finde ich, ist die Schweiz gut aufgestellt, was beispielsweise das frühzeitige Identifizieren von Gefährdern anbelangt, von gefährlichen Menschen anbelangt. Ich habe nach Aschaffenburg beispielsweise gesagt, das wäre in der Schweiz nicht passiert. Dieser Täter mit der psychischen Auffälligkeit, die er hatte, mit dieser Gefährlichkeit, die er hatte, wäre frühzeitig hier in der Schweiz erkannt worden. Das Bedrohungsmanagement hätte drauf geschaut, hätte eine Maßnahme ergriffen. Da sind wir doch wirklich hier in der Schweiz besser aufgestellt.
Also, aber konkret, was machen wir besser oder was, sagen wir anders, was ist in der Prävention, sage ich jetzt mal, bei uns anders als in so einem grossen Land mit so einem grossen, ich sage viel grösseren Staatsapparat, auch im sicherheitspolitischen Bereich wie Deutschland. Wo ist der dort durch die Netze gefallen und wo wäre bei uns hängen geblieben?
In der Schweiz gibt es im Prinzip seit 15 Jahren die Idee, man muss behördenübergreifend zusammen. Also es kann nicht alleine die Polizei schaffen, sondern die Polizei muss mit Schulen zusammenarbeiten, muss mit der KESB beispielsweise zusammenarbeiten. Also man muss sich austauschen und darüber kriegt man Informationen über gefährliche, auffällige Personen.
Und das funktioniert in Deutschland nicht?
Das funktioniert in Deutschland nicht überall gleich gut. Es funktioniert in Deutschland nicht über Bundeslandgrenzen hinweg. Auch da hat die Schweiz durchaus noch ein bisschen Aufholbedarf über
also
Kantonsgrenzen
hinweg. Also schaffen wir Kantonsübergriffe?
Ja, man tauscht sich in jedem Fall aus. Aber auch da kann es Lücken geben. Ich sage jetzt nicht, die Schweiz ist das gelobte Land, was solche Strukturen anbelangt. Aber ich denke, wir sind einen Schritt weiter. Und die Schweiz ist sowieso immer ein bisschen enger. Man schaut ein bisschen mehr aufeinander. Und so ein großes Land wie Deutschland kann das eben auch von staatlicher Seite alles gar nicht gewährleisten. Da rutscht man tatsächlich eher mal durchs Netz.
Lassen Sie uns gleich noch, dass wir es ein bisschen einordnen auf eine Zeitachse. Also wir nehmen Zahlen und dann kommt Corona. Dann sind wir in Corona verständlicherweise mehr zu Hause. Das leuchtet ein, dann sind auch also Zahlen von Sachen, die von außen passiert sind, gesunken. Nachher kommt aber eine zunehmende Kriminalität, was im Internet passiert. Können wir auch nachvollziehen. Und dass die Zahlen wieder leicht steigen nach Corona, ist auch klar. Steigen sie aus Ihrer Sicht im erwarteten Mass, wie wir sie ja können im Vergleich zu vorher? Oder müssen wir sagen, nein, sie steigen mehr?
Also es ist tatsächlich so, dass Kriminalität immer eine Art Wellenbewegung durchmacht. Auf eine Phase des Anstiegs ist mal wieder ein Rückgang. Ich würde behaupten, zurzeit ist es ein erwartbares Maß vor dem Hintergrund, dass nach 2022, 2023 die internationale Mobilität sich wieder normalisiert hat. Also Menschen hierher kommen, hier Urlaub machen, aber eben auch hierher kommen, um Kriminalität zu begehen. Die Schweiz ist ein attraktives Land, weil es ein reiches Land ist. Deswegen haben wir insbesondere auch Anstiege der Eigentumskriminalität. Also wir sehen Einbruchskriminalität, Ladendiebstähle beispielsweise, Fahrzeugdiebstähle, diese Dinge steigen.
Und das hat direkt mit der Mobilität
und das hat viel mit zugereisten Tatpersonen zu tun. Aber wir reden jetzt nicht über Asylbevölkerung, die hier ist, sondern wirklich Personen aus Osteuropa zum Teil, aber auch aus Frankreich, also auch Niederlande wissen
also
wir,
kommen Personen. Also die gezielt daher kommen mit deren Idee,
genau,
die hierher, Einbruch.
Genau, Einbruch zu begehen oder Fahrzeuge zu klauen und dann auch wieder schnell weg sind oder beispielsweise auch Bankautomaten zu sprengen. Das ist ja auch immer so ein Delikt, was immer mal wieder kommt und
oder
was auch gefährlich
Juweliergeschäft.
Ist. Juweliergeschäfte einbrechen. Mhm. Und das steigt, aber jetzt nicht im übermäßigen Maße. Und aus meiner Sicht kann man es gut erklären, warum das steigt. Was uns sehr besorgt, sind halt wirklich Gewalttaten, sind Körperverletzungen, sind Tötungsdelikte. Da hat die Schweiz sowieso ein sehr, sehr niedriges Niveau. Und da sehen wir eigentlich keine relevanten Anstiege in den letzten Jahren, aber auch keine deutlichen Rückgänge. Von daher ist da sicherlich noch was zu tun, aber es sollte uns weniger besorgen, diese Situation, um so Gewaltkriminalität.
Gut, aber nichtsdestotrotz ist in den Köpfen und in der allgemeinen Wahrnehmung vor allem eine Zunahme vermeintlich spürbar von Gewaltkriminalität von Jugendlichen und Kindern oder Nachrichten und Meldungen von sehr jungen Straftätern, dass man das Gefühl hat, von denen haben wir mehr.
Also hier muss man als allererstes sagen, dass so dieses Brennglas der Medien auf diese Tätergruppen, und ich würde dann jetzt auch noch Ausländer mit dazu nehmen, dazu führt, dass die Menschen natürlich insbesondere von dieser Kriminalität erfahren. Und wann haben Sie zum letzten Mal von einem Ladendieb in Medien gelesen?
Also ja, Juweliergeschäfte kommen schon.
Gut, das ist aber halt eine besondere Form von, ja. Von Kriminalität. Also Medien haben
also
es
Kinder
tatsächlich
ist gern. Auch eine besondere Form. Brutale ja. Angriff oder Taten von Kindern ist auch eine besondere Form.
Deswegen interessieren sich ja die Medien dafür. Das ist ja auch verständlich. Aber das führt dazu, dass eine Tat Önsingen als ein Beispiel, wo Mädchen, ein anderes Mädchen, doch brutal angegangen sind, dass davon die ganze Schweiz weiß und dass man auch tagelang darüber redet und immer wieder ein paar neue Informationen erhält, sodass es auch eine Weile lang interessant ist für die Medien. Also es wird überregional gesprochen, es wird über eine gewisse Zeit hinweg Bericht erstattet. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen den Eindruck haben, da passiert besonders viel. Fakt ist, die meisten Menschen haben selbst keine Erfahrung mit Kriminalität, nicht mit Jugendkriminalität, nicht mit Ausländerkriminalität, sondern ihr Bild kommt aus den Medien. Und wenn die besonders hinschauen, entsteht diese Sorge. Die ist nicht komplett falsch, das sage ich nicht, weil die Taten gibt es ja. Aber es wird da besonders intensiv auch hingeschaut.
Aber wird nicht, also Man will ja gar nicht sagen, es hat sie früher nicht gegeben oder jetzt gibt sie sie, weil ich würde sagen, früher hat es auch ein bisschen zum Erwachsensein gehört. Ich will das nicht rechtfertigen, dass man vielleicht geklaut hat irgendwo, sonst einen Blödsinn gemacht hat, aber so Gewalttaten oder brutalste Angriffe, von denen, ich sage jetzt, hat man das Gefühl, gibt es mehr. Natürlich, sie sagen jetzt, es ist Berichterstattung in den Medien, aber eigentlich müssen die Zahlen doch auch in die Richtung gehen.
Also die typische Jugendgewalt oder auch Kindergewalt ist eine leichte Gewalt. Hier geht es um Tätlichkeiten, hier geht es nicht um Messerstechereien beispielsweise. Ein ganz kleiner Teil, vielleicht nochmal jemanden etwas wegnehmen mit Drohungen, also in Richtung Raubtaten. Ganz kleiner Teil ist schwere Kriminalität. Und tatsächlich, die Polizei wird beispielsweise sagen, wir sehen mehr Messerdelikte. Das gibt die Statistik auch her, aber auch da muss man sagen, wir reden über eine zweistellige Zahl an Messerdelikten in der gesamten Schweiz bei Jugendlichen. Also auch da ist es nicht etwas Alltägliches, es ist nichts Explodierendes. Man muss hinschauen. Die Polizei hat das gemacht, es gibt erste Präventionsansätze, es gibt tolle Videos, die jetzt rund um dieses Thema gemacht worden sind, die Jugendliche sensibilisieren sollen. Aber ich glaube, man muss immer wieder so ein kleines bisschen die Luft aus diesen Themen nehmen, weil Menschen sich sehr schnell reinsteigern können und dann mit sehr einfachen Erklärungen verbinden. Eben die Erklärung, es sind die Ausländer. Das entlastet uns. Wir Schweizer machen sowas nicht. Es gibt also eine Sündenbock-Struktur dieser Erklärung. Und die ist am Ende gefährlich, weil sie sich gegen bestimmte Gruppen wendet. Und das ist nie trivial.
Gut, also auf die verschiedenen Gruppen würde ich nachher noch kommen. Ich würde noch schnell so ein bisschen beim Allgemeinen bleiben. Sie haben gesagt, also wie die Zahlen wieder angestiegen sind, wie die Welle gekommen ist, das hat man so ein bisschen erwarten. Da gibt es gute Erklärungen dazu. Lassen Sie uns noch den Abstecher Internet noch abschliessen, so in der allgemeinen in den allgemeinen Eindrücken. Also, wir hatten eine Zunahme gehabt während Corona. Hat die dann wieder abgenommen oder sind wir geblieben?
Computer- oder digitale Kriminalität, wie sie in der Schweiz heißt, steigt im Prinzip von Jahr zu Jahr. Das ist wirklich das einzige Deliktfeld, wo wir eigentlich die letzten 10 Jahre immer wieder Anstiege haben.
Und was gehört dort so im Groben alles dazu?
Es sind insbesondere Betrugsdelikte. Also man bestellt irgendwo etwas, die Ware kommt nicht, hat aber das Geld bezahlt. Das ist so typisch. Es geht auch nicht um Riesenbeträge. Was in letzter Zeit.
Um viele.
Ja, es geht dann um viele. Und durch die viele macht es dann natürlich schon auch hohe Geldbeträge, die da verdient werden können. Also ich meine, deswegen wird es ja begangen, deswegen gibt es Tätergruppen, weil man damit Geld verdienen kann. Und weil Menschen manchmal ein bisschen unaufmerksam sind, schnell beispielsweise mal über Twint dann was bezahlen und dann erst später nochmal überlegen, hätte ich das tun sollen. Die Ware ist ja noch gar nicht da. Was wir auch zunehmend sehen, sind so Romance-Scam-Sachen, also dass Menschen, insbesondere Personen, die auf der Suche nach Partnern, Partnerinnen sind, dass es da Personen gibt, die genau an diesem Bedürfnis ansetzen und sie dann so auch hohe Geldbeträge überweisen lassen ins Ausland. Das passiert alles auf emotionalen Beziehungen, das sehen wir. Ältere Menschen, früher hat man Polizeitrick, falscher Polizist dazu gesagt.
Enkeltrick.
Genau, Enkeltricks. Das ist alles noch professioneller geworden. Aber auch da spielen im Übrigen Medien eine ganz tolle Rolle, weil die diese Delikte dokumentieren, weil sie auch zeigen, wie man sich dagegen wehren kann, weil sie auch zeigen, dass es ältere Menschen gibt, die völlig klug und richtig reagiert haben. Also ich finde, Medien sind nicht immer nur böse. In dem Bereich finde ich aufklärerisch sehr, sehr wertvoll. Aber sowas gehört beispielsweise alles zum Internetbereich und noch deutlich mehr natürlich. Es ist ein sehr, sehr großer Bereich.
Sie haben vorher gesagt, man kann nicht einfach sagen, es sind nur die Jungen, man kann auch nicht sagen, es sind nur die Ausländer. Und jetzt sind wir da beim Internet. Das Internet als quasi Betrugsmaschine, aber auch natürlich als Maschine, das gehört mir jetzt auch zum Teil natürlich vor allem aus diesen Fällen in Deutschland, ich sage jetzt mal, Ideen sammeln, auf gute Ideen zu kommen, am Schluss sich dann vielleicht auch irgend in einem Bereich zu radikalisieren, ist das mit einem religiösen oder mit einem politischen Hintergrund. Und da wäre ja Prävention auch angesagt. Sie sagen, ja, das hat dort passieren können. Bei uns nicht passieren können. Wie weit sind wir denn da? Also das ist ja ein Feld, das ja, schwierig ist.
Da würde ich jetzt recht pauschal sagen, da hinken wir immer hinterher. weil das Internet und die Anbieter von Plattformen immer schneller sind, weil gerade jetzt auch mit künstlicher Intelligenz völlig neue Möglichkeiten entstehen. Also man kann wirklich mit wenig Know-how und mit KI-Unterstützung so Phishing-Mails kreieren und an ganz viele Menschen schicken. Also beispielsweise Kontodaten von jemandem absaugen. Da braucht man nicht mehr viel Know-how. Das macht KI. Das schreibt ein, diese Befehle, die es dafür braucht, für die Software, schreibt in KI. Und von daher, da hinken wir einfach hinterher, weil die Technik ist da. Ein paar Leute wissen die zu nutzen, viele noch nicht. Und der nächste Schritt steht auch wieder vor der Tür, dass jetzt automatisiert Bilder und Videos erstellt werden können. Das sind auch Tricks, um möglicherweise Menschen Geld aus den Taschen zu ziehen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich noch nicht gut aufgestellt, technisch aufgestellt. Ich glaube, der einzige Weg hier ist, an die Menschen zu appellieren, die Menschen zu sensibilisieren, welche Gefahren da lauern im Internet, in den sozialen Medien, dass man sozusagen die Nutzer einfach fit macht, solche Betrügereien zu entdecken. Zu hoffen, dass dann Plattformbetreiber das regulieren, dass die Polizei das alles machen kann im Internet, das ist für mich eine falsche Hoffnung.
Nichtsdestotrotz sind natürlich gerade Jugendliche und Kinder sind besonders vulnerabel, respektive sprechen natürlich wahnsinnig gut auf solche Möglichkeiten an. Und da haben wir dann schon auch wieder so junge Täter, nicht zuletzt auch der in Zürich, wo wir da hatten mit dieser jüdischen Person, wo es dann nachher heisst, ja, hat sich im Internet radikalisiert.
Ja. Es ist in jedem Fall, ich bezeichne das immer als Durchlauferhitzer, die sozialen Medien. Also die können, wenn man sich für bestimmte problematische Inhalte interessiert, können die einen erst richtig reinziehen und können wirklich den nächsten Schritt mit auslösen. Aber für mich ist wichtig, so eine Person wie der 15-Jährige vergangenes Jahr, da war vorher schon in seiner Persönlichkeit, im sozialen Umfeld Dinge, die nicht gestimmt haben. Er hat keinen Anschluss gefunden unter Gleichaltrigen, ist irgendwie zwischen den Welten gewesen, hat eine Weile im Ausland gelebt, wusste nicht, wo er hier seinen Platz hat. Also da ist jemand, wir sagen, vulnerabel, das heißt empfänglich für bestimmte Erzählungen, für bestimmte Ideologien. Und dann können soziale Medien richtig schlimm sein. Aber viele junge Menschen sind nicht so empfänglich. Die haben ein ganz stabiles Elternhaus, die haben Erfolg in der Schule oder im Verein. Für die ist das alles nicht riskant.
Was sagen Sie zu dieser These? Ja, also gerade vor allem, also erstens haben wir mittlerweile einen höheren Anstieg, das merkt die Polizei, das merken die Schulen von Jugendlichen und Kindern mit psychischen Erkrankungen. Was sagen Sie dieser These? Ja, Sie sind auch die in Corona am meisten unter diesen Einschränkungen gelitten haben. Und jetzt, ich sage jetzt mal, Sie haben vorher von einem Pulverfass geredet. Und jetzt ist es einfach der Überdruck, der loslässt.
Also mich überzeugt tatsächlich in dem Feld die Corona-Erklärung für die Schweiz nicht so ganz. Weil in der Schweiz hieß Lockdown, 6 Wochen Schulschließung. Danach waren die Schulen offen. Das hat Deutschland ja ganz anders gemacht. In manchen Bundesländern waren 9 Monate lang die Schulen geschlossen. Da traue ich sozusagen dieser Erklärung mehr, weil dann haben junge Menschen, Kinder wenig Soziales erlebt, hatten wenig soziale Kontakte. Ich glaube, hier in der Schweiz hängt es jetzt nicht unbedingt mit Corona zusammen, sondern es hängt mit dieser auch engen Schlagzahl an Krisen, die wir haben. Also was kam nach Corona, kam der Ukraine-Krieg. Kinder, Jugendliche sind sehr aufmerksam. Die spüren das, auch wenn sie das zum Teil nicht gut artikulieren können, aber die spüren, dass da eine Unsicherheit in der Gesellschaft ist, dass Eltern nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt die nächste Krise. Jetzt sind wir mitten in Schwierigkeiten, Migration, Diskussion. Jetzt Amerika, das sich völlig abwendet von der westlichen Welt. Und ich glaube, diese Schlagzahl an Krisen können Kinder, Jugendliche schlecht verarbeiten. Und das ist Erklärung für dieses Bild der psychischen Belastung der jungen Menschen, nicht nur der jungen Menschen.
Aber sagen Sie dann, dass zum Beispiel die Rhetorik, wenn wir jetzt wieder zurück ins Internet gehen, die Rhetorik sind ja nicht alle die mit der Rhetorik, ich sage jetzt mal, ein bisschen auffallen oder ein bisschen speziell sind oder sich ein bisschen mehr trauen, anonym oder zum Teil auch nicht, weil dass die nicht einfach so ein bisschen durchs Netz fallen. Und die müssen doch auffallen. Sie haben gesagt, jetzt gerade bei dem Täter von dem jüdischen Anschlag, das müsste doch jemand merken. Umfeld, Eltern, Schule, dass da irgendwie der Ton und die Sprache nicht mehr stimmt. Mhm.
Fällt den Schulen ja auch auf, fällt zum Teil Eltern, wobei ich da, gerade wenn es um soziale Medien geht, den Eltern nicht ganz so vertrauen würde. Weil da wissen sie häufig nicht, was tatsächlich am Ende passiert in den Chats, in denen die jungen Menschen unterwegs sind. Es fällt schon auf. Wir sehen halt, das ist eben auch so eine Perspektive, wir sehen eigentlich immer nur, wenn es scheitert. Und es scheitert selten. Eben wie wir das in Zürich hatten. Ganz, ganz häufig wird es frühzeitig entdeckt. Gibt es jemand, der auf eine Auffälligkeit von jungen Menschen reagiert, der Hilfe an die Seite stellt? Also wir haben an vielen Schulen mittlerweile Schulsozialarbeit. Es gibt die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Das ist eine Struktur, die in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, die wirklich hilfreich ist, um junge Menschen...
Also muss ich sagen, die bringt etwas im Sinn von einer Prävention? Also nicht erst, wenn etwas
genau,
problematisch
ist. Genau, das bringt nur vorher. Weil ich meine, gerade Schulsozialarbeit hat das auch als Auftrag. Also das heißt, sie arbeiten proaktiv. Die sensibilisieren Lehrkräfte für Themen wie beispielsweise Cybermobbing, was im Jugendalter ein relevantes Thema ist. Das heißt, sie versuchen auch Lehrkräften da Material an die Hand zu geben, dass Lehrkräfte das in die Klassen tragen können. Also von daher, es gibt Strukturen, die präventiv wirken, aber dann auch, wenn es so weit kommt, wenn es einzelne Personen gibt, die auffällig sind, auch dann ihre Wirkung entfalten. Ich sage nicht, dass das alles schon perfekt ist, aber wir haben zurzeit, und man sieht man beispielsweise in den USA, dass solche Strukturen massenhaft wieder zurückgebaut werden, vor dem Hintergrund Effizienz. Und das ist ein großer Fehler aus meiner Sicht. Auch wenn sich solche Strukturen wie Schulsozialarbeit nicht sofort irgendwie in Rappen und Franken ausdrücken lassen, was sie bringen. Aber sie sind eine ganz wichtige Schutzmechanismen. Und da müssen wir eigentlich investieren und da nicht die Gelder zurückfahren.
Also lassen Sie uns nicht mit Amerika vergleichen, sondern mit Deutschland. Wie funktioniert denn so ein Gefäß in Deutschland? Hat man das zurückgespart? Oder hat es das gar nie gegeben?
Doch, also auch Deutschland hat Schulsozialarbeit aufgegleist. Auch dann immer, wenn was passiert ist, muss man sagen. Also ich erinnere mich
weniger
noch,
präventiv.
Ja, also immer, wenn was passiert. Amoklauf in Erfurt ist so ein Beispiel gewesen. 2002, wenn ich mich recht entsinne. Viele Tote von jungen Menschen. Und erst dann hat man angefangen nachzudenken, was brauchen die Schulen eigentlich. Also immer dann, wenn man eigentlich schon hinten dran ist. Und hier wäre... den Schulen frühzeitig zuhören, weil die spüren, wo es Probleme gibt und dafür dann die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist eigentlich ein besserer Move. Und ich habe den Eindruck, in der Schweiz sind die Wege kürzer. Man kennt häufig auch die Politikerinnen und Politiker, die verantwortlich sind und kann so schneller auch in Gespräche gehen. Und das ist ein Erfolgsrezept, denke ich, der Schweiz.
Sie haben vorher gesagt, ganz ein Haufen Jugendliche, die wissen, wenn sie in so, sich im Internet bewegen, würden nicht darauf hineingehen, würden nicht so sich ansprechen lassen, sondern es braucht immer schon vielleicht ein Vorfeld oder Schwierigkeiten im Vorfeld, dass es so ist. Weil irgendwann kann man ja dann nicht einfach nur sagen, okay, das ist alles nur in dieser digitalen Welt. Irgendwann kommt Sprache und kommen Daten ja auch in die analoge Welt. Mhm.
Das ist so. Worte führen zu Taten. Es gibt beispielsweise aus Deutschland Studien, die zeigen, da wo in den sozialen Medien, insbesondere durch die AfD, viel gegen Ausländer gehetzt wird, da sind tatsächlich die ausländerfeindlichen Straftaten höher als in Gebieten, wo das nicht passiert.
Man kann das mit, seriös direkt in Verbindung bringen mit dem Auftritt von der AfD in den sozialen Medien.
Man kann das mit Hetzereien in sozialen Medien rund um Ausländer in Verbindung bringen. Da ist AfD ein Akteur, aber es gibt natürlich dann ganz viele Leute, die auch einsteigen und das liken, weiterleiten und so weiter. Und von daher muss man wirklich sagen, und das ist etwas, was noch nicht aus meiner Sicht gut genug verstanden ist, Worte führen zu Taten. Ich erinnere mich auch da, Sie haben zwar gerade gesagt, wir sollen nicht in die USA gucken, und da bin ich völlig mit Ihnen überein, weil lernen können wir da schon mal gar nichts. Aber ich erinnere mich beispielsweise an die Situation rund um das in Springfield, Ohio, die Haitianer Hunde und Katzen essen würden. Was ist passiert? Es hat nicht lange gedauert, dass Menschen wirklich in den Behörden angerufen haben, gedroht haben, mit Anschlägen gedroht haben. Es mussten Schulen geschlossen werden für eine Weile, weil es eine Gefährdungslage gab. Und nur weil eine Person eine Lüge in die Welt setzt, die heizt die Stimmung auf. Und es gibt immer Personen, die der Meinung sind, jetzt müssen wir was unternehmen gegen diese Probleme, die es da gibt. Und das ist aus meiner Sicht gefährlich. Aus Worte werden Taten.
Aus Worte werden Taten, aber in der öffentlichen Diskussion auch. Und ich sage jetzt nicht, es sind Lügen, aber es ist eine andere Wahrnehmung als Zahlen. Ich habe das eingangs gesagt, die Kriminalität verschmilzt, auch bei uns, mit dieser ganzen Migrationsfrage. Es ist jetzt nicht gerade so intensiv wie jetzt in Deutschland in den letzten Wochen, wo ja quasi die ganze Kanzlerwahl nur noch um Migration gegangen ist und alle anderen grossen Probleme hat es wie nicht mehr gegeben. Aber es passiert auch bei uns.
Ja, kann von Glück sagen, dass wir jetzt keinen Wahlkampf haben. Das wird auch das Wahlkampfthema sehr wahrscheinlich in der Schweiz in Zukunft sein. Und jetzt die Frühlingssession, die ansteht, da gibt es auch einige. Da gibt es einige Vorstöße, wo es darum geht, noch stärker den Zuzug zu regulieren, Personen schneller aus der Schweiz auszuweisen. Also das Thema ist in der Schweiz auch da.
Ja, aber ganz ehrlich, auch aus Ihrer Sicht, man könnte ja schon nicht einfach die ganze Thematik abtun mit der Idee, ja, mehr Menschen ist automatisch auch mehr Straftaten. Und das ist dann die Erklärung. Also das wäre es ja dann auch ein bisschen zu einfach gemacht.
Also ich bin sehr davon überzeugt, dass die Länder eine sehr vorausschauende Politik der Zuwanderung brauchen. Problem ist, wenn dann Menschen hier sind, wenn sie aus irgendeinem Grund es geschafft haben, hier zu sein, dann nützt es nichts, sie auszugrenzen, sondern dann hilft nur noch, wenn man Kriminalität verhindern will, Integrationsangebote machen. Dann hilft nur noch, möglichst schnell Deutsch zu lernen oder in der Westschweiz Französisch zu lernen. Dann hilft nur schnell in Bildung und Ausbildung die Menschen. Weil wenn man die mehrere Jahre lang versucht, irgendwie auszugrenzen und stillzustellen, dann werden Dinge passieren, die sich jeder vorstellen kann, der so in so einer Lage sich befinden würde.
Aber dann, ich erinnere mich, Sie haben gesagt, ein Erfolgsmodell in der Schweiz ist auch, wenn man auch gerade schaut, unser Ausländeranteil in der Bevölkerung, ist das Integrationsmodell. Dann muss doch aber mit dem Wissen Politik und auch die Wissenschaft ein Stück weit Alarm schlagen, wenn jetzt aus der Gemeinde kommt, wir schaffen es nicht mehr. Dass wir müssen eine Grössenordnung herbringen oder darüber dürfen diskutieren, wo das System von dieser erfolgreichen Integration eben verdreht.
Also in der Demokratie, finde ich, muss man über jedes Thema reden. Tabus darf es nicht geben.
Es ist zum Teil schwierig, da wird man gerade sofort in eine gewisse Ecke gestellt, oder?
Aber ich denke, selbst das ist so ein bisschen eine Erzählung, dass das passiert. Sondern ich denke, wir sind da schon weiter. Und gerade wenn Gemeindevorsitzende, wenn Gemeinden sagen, wir schaffen es nicht. Ich finde, das ist ernst zu nehmen. Das ist ja nicht einfach aus einer skeptischen Haltung heraus. Aber Sie haben gerade Wissenschaft angesprochen. Aus meiner Sicht ist da natürlich Wissenschaft nicht der erste Ansprechpartner, sondern da muss Politik sich mit
anbieten. Nein, aber das sind Zahlen, die können unterlegt werden, oder? Also Anstieg, Menschen, einfach schon allein, ich sage jetzt noch, wir tun noch nicht mal zuweisen, wo sie herkommen. Einfach die Menschenmenge an und für sich und ich sage jetzt mal, die Herausforderungen der Integration.
Und die müssen immer am Ende die Gemeinden leisten, diese Integration. Und sie haben viel zu tun. Und das bestreitet niemand. Aber die Lösung ist nicht, dass man jetzt, wie man das beispielsweise hört, von einer enorm erhöhten Kriminalitätsbelastung spricht, von bestimmten Ausländergruppen und damit im Prinzip eine ganze Ausländergruppe als kriminelle Täter hinstellt und sagt, wir müssen die abschieben. Das ist für mich, weil 95% oder je nach Delikt 99% der Gruppierungen, über die wir reden, sind absolut gesetzeskonform.
Also über die Idee, die man jetzt hat, um das zu lösen und auf die Abschiebungen kommen wir noch. Ich würde zuerst noch schnell bleiben. Es gibt ja auch die Idee, die viele im Kopf haben. Also, und die Frage muss man natürlich stellen, die dürfen wir Ihnen stellen. Sind denn die Schweizer weniger kriminell als die Ausländer? Andersrum gefragt, sind die Ausländer krimineller? Stimmt das?
Das stimmt de facto. Und es gibt auch solche Erzählungen darum, dass bezweifelt seit 30 Jahren niemand. Es gibt Studien schon aus den 90er Jahren, die gezeigt haben, wir können die Kriminalstatistiken nehmen. Das ist nun mal die beste Quelle, die wir zurzeit haben. Und da sind Ausländer krimineller. Man kann sagen, etwa doppelt so häufig, je nach Delikt. Es gibt aber übrigens Deliktsbereiche wie Sachbeschädigung, da ist es gar nicht so weit auseinander. Aber das ist Fakt. Das ist insbesondere auch für Personen der Asylbevölkerung, auch das verschweigt niemand. Da sind die Raten 3-4-mal so hoch wie in der Bevölkerung. Das ist einfach so. Aber ich finde, das sollte uns doch eher zu der Frage führen, warum ist das so? Ist das einfach nur Ausländer sein, einfach nur Asylbewerber sein? Oder womit hängt das denn zusammen? Weil dann können wir vielleicht auch so ein bisschen eher darauf reagieren und vielleicht auch Prävention besser organisieren.
Da gibt es natürlich ganz einen Haufen Stimmen und sagen, irgendwann ist das Engagement von uns da. Und wenn das von der anderen Seite nicht so kommt, dann ist es nicht mehr an uns, zu fragen, warum.
Richtig, dann sage ich aber, mit 99% der Personen hat man eigentlich positive Erlebnisse. Wir reden über 1%, das Schwierigkeiten macht. Oder je nachdem, sind es mal 2% oder 3%. Also es gibt ganz viel Positives, ganz viel Integrationserfolg, ganz viele Menschen, die sich hier integriert haben, die hier Gutes, Großes geleistet haben. Und ich fände, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass den Menschen irgendwann der Geduldsfaden reißt und sagt, da hat mir jetzt wieder ein Asylbewerber, der was geklaut hat. Aber man sollte eigentlich die 99 hinter dem Asylbewerber stehenden anderen Asylbewerber sehen, die das nicht machen. Und dann hilft es vielleicht, das ein bisschen zu relativieren. Aber natürlich kenne ich, ich kriege viele Zuschriften zu dem Thema auch, viele auch böse Zuschriften zu dem Thema. Aber ich finde, wir sollten auch immer diese andere Zahl, nenne ich das, nicht nur die etwas tun, sondern die vielen, die nichts tun, die sollten wir einfach auch mit nennen, der Fairness halber.
Sie haben vorher das mit den Abschiebungen schon mal angesprochen. Jetzt, wenn wir auf die Akzeptanz der Bevölkerung pochen, können wir dann nicht wenigstens sagen, dass, Sie haben vorher gesagt, es ist wieder ein Asylbewerber, aber es gibt ja jetzt auch nicht nur wieder den Asylbewerber, sondern es gibt die Wiederholungstäter. Immer wieder die gleichen Asylbewerber. Oder? Dass man dort, also die Akzeptanz für das Ganze, für die ganze Zuwanderung halt einfach auch steht und fällt, wie man gerade mit solchen Leuten umgeht. System oder Politik oder Polizei.
Aber da muss ich auch dazu sagen, es gibt auch Schweizer Intensivtäter, die die Polizei genauso ärgern, wenn man so will, weil die auch nicht verurteilt werden oder nicht ins Gefängnis kommen und wieder Straftaten begehen. Das ist also nicht nur ein Thema von Ausländern, nicht Ausländern, das
aber
ist ein Thema
der Strafverfolgung. Stellen Sie die auf die gleiche Schiene oder auf die gleiche Höhe wie ein Asylbewerber, der da eigentlich etwas ein Gastrecht möchte von uns?
Also wenn ich das aus der Perspektive der Opfer betrachte, finde ich, kommt es nicht darauf an, wer das erlebt, wer die Tatperson gewesen ist. Ich finde, ein zentrales Thema ist, wie verfolgen wir solche Straftäter, wie reagieren wir darauf, wann ist tatsächlich mit einer gewissen Weichheit, Schluss, auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil nicht wegsperren ist nicht immer das Härteste. Manchmal gibt es, sich mit der Tat auseinandersetzen müssen, sich mit dem Opfer irgendwie einigen müssen, ist man viel, viel härter, als vielleicht ein halbes Jahr im Strafvollzug verbringen. Ach, das muss man auch wissen. Aber vielleicht geht es dann eher um Strafverfolgungsthemen und das hat erstmal gar nichts mit Asyl, nicht Asyl zu tun, sondern wir müssen da schauen, machen wir noch das Richtige, müssen wir möglicherweise andere Formen der Strafverfolgung uns anschauen. Also, da wird zu viel immer in einen Topf geworfen, habe ich den Eindruck.
Gut, also da gibt es den Punkt von der Kosten, wo man sagt, wenn wir die Kosten für das ausgeben Und da gibt es den Punkt der Abschiebung. Es gibt schon auch bei Schweizer natürlich noch andere Massnahmen als nur Gefängnis. Ja. Also Sozialleistungen, die gekürzt werden können, Bleibe- oder Aufenthaltsstatus, die geändert werden können. Und dann kommen eben die Abschiebungen, wo man sagt, in Deutschland sehr prominent, Afghanistan, Syrien. Und das ist auch ein Thema bei uns. Das würde das Problem lösen.
Also Schweiz schiebt ja schon ab, Straftäter, Straftäterinnen.
Deutschland
ist,
auch.
Ja, aber bei Deutschland ist das eher noch, wirklich passiert das selten. Und auch auf öffentlichen Druck hin hat man, dann wird mal ein Flugzeug fertig gemacht. Die Schweiz macht das recht konsequent. Die Zahlen von denen, die auch zur Ausreise verpflichtet werden aufgrund des Urteils, das passiert häufig.
Die tauchen also, nicht unter.
Die tauchen nicht. Die können dann schon wieder auch zurückkommen, weil zum Teil haben sie ja Familie, muss man auch sehen. Also ich meine, das wird in der Schweiz einfach umgesetzt, was Recht ist. Wovon man sich, glaube ich, verabschieden muss. Das ist auch hier wieder bei diesem Thema der Punkt, dass so etwas abschreckend wirkt. Das heißt, so diese Idee, wenn wir das konsequent machen und vielleicht noch schneller machen, dann werden potenzielle Täter davon abgeschreckt, Straftaten zu begehen. Und das ist einfach nicht Fakt.
Aber jetzt, Herr Bayer, da kann man doch sagen, wie viele schlaue Gruppen gibt es, die extra für gewisse Taten zum Beispiel Kinder und Jugendliche einsetzen, weil sie ganz genau wissen, dass dort Strafmass und Strafverfolgung anders ist wie bei einem Erwachsenen. Und wenn sie in einem Land ganz harte Strafen und Massnahmen haben, dann können sie auch in Deutschland einbrechen, zum Beispiel.
Ja, ich meine, Schweiz hat ja ab 10 Jahre Strafmündigkeit. Auch das wissen wir, dass zum Teil junge Menschen tatsächlich eingesetzt werden, um Diebstähle zu begehen, Raubtaten zu begehen. Aber das ist jetzt wieder nicht das typische Bild. Da muss man einfach wieder aufpassen, dass man nicht Einzelfälle zu einem systematischen Bild erklären. Das kommt vor. Es gibt dann auch junge Menschen, die sagen, ja, ich weiß, als Jugendlicher habe ich weniger zu befürchten. Und dann sehen sie aber, dann müssen die plötzlich in die Mediation gehen, beispielsweise. Das ist so ein typisches Verfahren für Jugendliche und merken, boah, das hat doch schon was mit mir gemacht, das ganze Verfahren. Und von daher würde ich auch da sagen, mir ist wichtig, wir sollten vorsichtig sein, dass Strafen abschrecken und dass wir möglichst harte Strafen in die Welt bringen, weil die Menschen dann Dinge weniger tun. Also ich meine auch in Ländern mit drakonischen Strafen, mit Todesstrafe, gibt es ein ziemlich hohes Gewalt- und Kriminalitätsniveau. Was es nochmal zeigt, Kriminalitätsauslösen ist nicht was kommen könnte, wenn ich kriminell bin, sondern es hat das damit zu tun, wie ich aufwachse, was mein Umfeld mir nahelegt. Das ist das Zentrale.
Also Herr Bayer, aber dann sage ich Ihnen, wenn wir jetzt im Straßenverkehr keine Geschwindigkeitskontrolle mehr machen und keine Alkoholtests mehr machen würden, sagen Sie mir nicht, es wird nicht einen Anstieg geben von Unfällen und Raserdelikten, weil allein schon, dass Sie wissen, dass Sie das Billett verlieren, vielleicht für immer verlieren oder auch ins Gefängnis müssen, schreckt nicht alle ab.
Genau, es gibt die Raserdelikte. Und trotzdem aber gibt es noch viele.
Die grosse Menge tut es abschrecken, oder? Also ohne Strafe geht auch nicht, oder?
Ja, ich glaube, nein. Ich glaube, eine große Menge hat einfach eine vernünftige Einstellung, weiß, wie man sich verhalten muss, um nicht andere zu gefährden, haben gute Einstellungen, gute Werthaltungen, auch in ihrer Familie mit auf den Weg bekommen. Ich vermute nicht, dass es einen drastischen Anstieg gäbe.
Und jetzt ganz ehrlich. Also Sie fahren, Sie halten sich, wenn 50 ist, würden Sie nicht per Zufall einfach immer 60 fahren, wenn Sie wüssten, das wäre kein Problem.
Ich würde gerne von meiner Person wegnehmen. Also ich vertraue den viele Menschen der Gesellschaft sind einfach, die haben so eine Grundanständigkeit. Und die machen Dinge nicht, weil eine Strafe dafür droht, sondern weil sie wissen, was sind Konsequenzen, was kann das bedeuten,
auch ja, für Opfer. Ja, aber es hätte ja dann keine Konsequenzen.
Ja gut.
Wenn sie mich nicht verwünschen und ich keinen Unfall mache.
Ja, aber eben, es können Worst Case eintreten, ich kann das Auto nicht kontrollieren, kann einen Unfall bauen. Also jemand, der ein kleines Stück weiterdenkt, ein kleines bisschen immer die Zukunft im Blick hat, der wird auch verzichten auf viele Dinge und würde auch verzichten, wenn die nicht unter Strafen stünden. Also das ist einfach mein fester Glaube in das Gute im
und
Menschen und das Gute in der Gesellschaft.
Und trotzdem budgetieren die Kantone und Gemeinden fixe Punkte ihre Budgets mit Bussen ein. Und wir wissen das. Und also so brav sind wir ja dann gleich
nicht. Sind wir nicht. Und wenn wir es tun und erwischt werden, für den einen oder anderen mag das ein Umdenken. Manche sagen jetzt erst recht. Wir verbrauchen, also ganz ohne Gesetze und Strafen geht es nicht. Aber mir ist einfach der Punkt, weil das Menschen häufig denken, wir müssen nur drakonische Strafen in den Raum stellen. Dann kriegen wir Kriminalität in den Griff. Diese Gleichung geht nicht auf. Und das wissen wir seit 50 Jahren in der kriminologischen Forschung. Nee, wir müssen an den Menschen dran sein. Wir müssen an Menschen arbeiten, an den Umständen, in denen sie aufwachsen. Und dann haben wir es in der Hand, das Gute zu fördern.
Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Lassen wir das hier stehen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung Dirk Bayer. Die Sicherheitslage in der Schweiz ist gut, sagt der Kriminologe Dirk Bayer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade TeleZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.